Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Journalistin Sham Jaff. Hallo, ich grüße Sie und alle, die uns zuhören.
Hallo, liebe Grüße auch aus Nürnberg diesmal.
Ah, dann ja, herzlich willkommen aus Nürnberg hier direkt in unsere Ohren, ins Studio und in die Welt sozusagen. Sham Jaff ist Journalistin und Macherin des Newsletters What Happened Last Week. Da geht es um globale News. Kommt einmal die Woche raus, heute die neue Ausgabe. Ich frage Sie jetzt aber erstmal, Sham Jaff, What Happened Last Weekend? Haben Sie was Gutes erlebt?
Ja, natürlich. Ich habe das Gefühl, jedes Wochenende hier in diesem Sommer, da geht es irgendwie ein bisschen ab bei uns in der Familie. Wir waren letztes Wochenende waren wir auf der Sommerrodelbahn in Pottenstein, hier in der Nähe. Und das war sehr, sehr schön für meine kleinen Cousins. Da gibt es, also das kann ich echt jedem empfehlen, für so kleine, die ein bisschen kleinen Adrenalinkick ein bisschen suchen.
Kleines Freizeitprogramm am Wochenende und wir starten in diese Woche und sortieren natürlich wie immer die Themen, die der Tag bereithält. Mal gucken, wie viel Adrenalinkick da dabei ist. Schön, dass Sie zuhören und dass Sie da sind. Das, was früher Laufzeitverlängerung hieß, wird jetzt von der Politik und auch von den Medien Streckbetrieb genannt. Damit ist gemeint, dass die Atomkraftwerke länger laufen könnten, aber ohne dass neue Brennstäbe gekauft werden. Die Journalistin Sham Jaff ist mein Gast in dieser Stunde. Sie gibt ja verschiedene Themen in ihrem Newsletter heraus. Ich weiß nicht genau, ob die Atomkraft heute dabei ist. Es geht nämlich eher um globale News, aber es gibt gerade sehr, sehr große Diskussionen darum, ob die Atomkraftwerke länger laufen können sollen. Wie stehen Sie denn dazu?
Ja, ich meine, es ist jetzt auch nicht nur eine deutsche Debatte. Ja, also ich meine, überall auf der Welt wird natürlich auch darüber gesprochen, ob eben Atomstrom das wert ist, was es halt eben verspricht. Meine persönliche Meinung ist, es ist eine überaus gefährliche und teure Hochrisikotechnologie nach wie vor. Wir sagen es ja schon seit Jahren eigentlich immer, also die Leute, die immer genau meine politische Meinung haben, nämlich, dass wir sagen, Energieeinsparung, Effizienz und erneuerbare Energien, genau darauf müssen wir setzen. Es hat sich jetzt nicht geändert, ehrlich gesagt, auch mit der Kriegssituation nicht, ja. Aber wenn wir noch über Streckbetrieb sprechen, ja, so eine Abschätzung muss natürlich auch ein bisschen wieder, ne, mit der Entsorgung der radioaktiven Abfälle natürlich wieder sorgen. Also nicht nur um die Sicherheit der Atomkraftwerke sprechen, sondern auch, was machen wir denn mit dem ganzen Müll, das wir dann weiterhin noch weiter produzieren werden? Das ist auch immer noch so eine ungelöste Frage, wo ich mich frage, ja, spielt das denn überhaupt eine Rolle, wenn wir darüber reden?
Bundesfinanzminister Christian Lindner würde sagen, ich stimme nicht mit Ihnen überein, würde möglicherweise aber gar nicht auf Ihr Argument eingehen. Wir hören mal, was er zu sagen hat.
Gegenwärtig haben wir sichere laufende Kernkraftwerke. Wir müssen Gas sparen. Das dürfen wir nicht einsetzen für die Produktion von Strom. Also ist es sinnvoll und technisch möglich, diese Anlagen noch eine Zeit länger zu verwenden.
Überzeugt Sie das?
Ehrlich gesagt, nein. Es ist also, wir haben ja schon vor allem der ganze Prozess, ja, Kraftwerke abzuschalten, das ist ja so ein langwieriger Prozess. Da mussten ja Stellen abgebaut werden, dies, das, jetzt nochmal diese Entscheidung zu ändern und nochmal in eine andere Richtung zu gehen, ja. Das kommt schon mit sehr vielen Risiken einher, über die wir auch schon sehr viele Jahre einfach schon gesprochen haben. Ich denke mir, ich verstehe die sozusagen die Notwendigkeit einer Antwort auf diese Frage, ja. Mit dem Krieg in der Ukraine, da geht meine Meinung in die Richtung, was entlastet denn uns BürgerInnen natürlich, ja. Und ich weiß aber nicht, ob Atomstrom da wirklich die richtige Antwort ist. Aber wenn die Leiterin der Abteilung Nukleare Sicherheit im Bundesamt, also die Mareike Rüffer oder der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung dagegen sind, dann würde ich sagen, sollten wir vielleicht ein bisschen kreativer werden und zugucken, dass wir ganz schnell andere Alternativen finden.
Ich finde ja auch interessant, also Sie holen die Diskussion aus meiner Sicht gerade ein bisschen zurück, wirklich auch in diese Frage Atomkraftlaufzeitverlängerung ja oder nein. Weil ich finde ganz interessant zu beobachten, wie die sich in letzter Zeit so entwickelt hat. Also ich möchte noch mal daran erinnern, vor einigen Wochen wurde ja auch schon darüber diskutiert. Da haben die Kraftwerksbetreiber zum Teil selber gesagt, es ist ziemlich schwierig, da weiterlaufen zu lassen. Ja. Wir sprechen uns eigentlich dagegen aus. Diese Option, die ist jetzt doch nicht mehr so präsent. Und sogar die Grünen sagen ja jetzt zumindest verhalten, wir warten jetzt erst nochmal diesen angesagten zweiten Stresstest ab, um dann zu bewerten, ob eventuell dieser Streckbetrieb, so wie er ja genannt wird, doch möglich sein könnte. Also die Diskussion geht für mich eher in diese Richtung, wie lang denn und nicht mehr, ob oder also ja oder nein? Geht Ihnen das auch
ja,
so?
Ja, also ich mache mir auf jeden Fall, also ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, dass da hier Putin nicht vielleicht auch einfach als Ausrede benutzt wird, ja, um zu sagen, wenn ich höre dann immer wieder, ja, wir werden uns von Putins Versuch, wir werden immer wieder diesen Versuch ausgesetzt sein, dass Putin versucht, den Westen durch Energieterror in Anführungsstrichen zu destabilisieren. Und ich frage mich wirklich, ist das jetzt etwas, was immer wieder als Ausrede benutzt wird, als Grund genutzt wird, oder müssen wir vielleicht nicht in eine ganz andere Richtung denken und sagen, okay, genau in solchen Krisenzeiten sollten wir uns darum kümmern, dass wir die Zukunftsplanung so gestalten, dass sie auch für mehrere, für langfristige Ziele auch gedacht ist.
Wie ist denn Ihr Eindruck, wie sehr taugt denn dieses Thema als Sprengstoffthema für die Ampel? Also den Konflikt haben wir ja, glaube ich, schon klar gemacht. Christian Lindner sagt sehr klar, ja, wir brauchen da eine Verlängerung, möglicherweise auch ein paar Jahre, so hat er sich geäußert. Sie haben jetzt eher die Meinung der Grünen vertreten. Katharina Dröge, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, die äußert sich sehr ähnlich wie Sie, macht sich eben Sorgen, dass da jetzt grundsätzlich auch wieder entschieden werden könnte, dass Atomkraft ja doch gar nicht so schlimm ist. Also doch ein ziemlich, ja, ziemlich gegensätzliche Meinungen in der Ampel. Also für wie groß halten Sie denn den Sprengstoff, der da drin ist?
Also so wie die Debatte momentan geführt wird, sehr, sehr großer Sprengstoff auf jeden Fall. Die Debatte wird leider politisch geführt, ja, aber es handelt sich hier um einen Sachverhalt, der jetzt nicht wirklich gesamtgesellschaftlich diskutiert werden kann. Wir wissen ja, wissenschaftlich gesehen wissen wir, um welche Technologie es sich hier handelt, um welche Gefahr, also welche Gefahr wir ausgesetzt sind, was für Auswirkungen das Ganze hat. Das wissen wir doch eigentlich alles. Und diese politische Debatte ist meiner Meinung nach, ehrlich gesagt, falsch am Platz. Also wirklich, da müssen wir in eine andere Richtung wieder reinpegeln.
Und wir pegeln gleich mal in eine andere Richtung. Wir sprechen gleich weiter über ein Thema, das ganz gut dazu passt, das Sie gerade auch schon angesprochen haben, über den Vorschlag, wie entlastet werden soll und wo da das Geld herkommen soll. Der Vorschlag der Übergewinnsteuer steht da ja im Raum. Shamjaff hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Eine Übergewinnsteuer soll Unternehmen besteuern, die wegen der Krise mehr verdienen, als sie sonst verdient hätten, als sie sich auch manchmal zu träumen gewagt haben. Die Grünen-Chefin Ricarda Lang findet diese Idee ganz gut mit der Übergewinnsteuer.
Wir sehen jetzt, dass Unternehmen wie Shell einen explodierenden Gewinn gemacht haben. Wir reden hier nicht über kluge Investitionsentscheidungen, ein bisschen mehr Gewinn, sondern wir reden über Gewinne, die sich selbst die Energieunternehmen nicht mehr vorstellen können in der Vergangenheit. Dann machen wir doch jetzt eine Übergewinnsteuer. Damit finanzieren wir Entlastungen. Und das ist wirklich mal ein Punkt, wo ich sagen würde, Gerechtigkeit first, Bedenken second.
In dieser Stunde ist die Journalistin Shamjaff mein Gast. Frau Jaff, in welchem Team befinden Sie sich denn da? Gerechtigkeit oder Bedenken, wenn wir jetzt bei Frau Langs Worten bleiben?
Team Gerechtigkeit, auf jeden Fall. Und ich stimme da auch zu, dass es auch unbedingt eine Übergewinnsteuer geben muss. Das haben ja auch andere Länder vorgemacht. Ja? Wir wissen, dass es auch andere Länder auch so entscheiden können. Und hier ja, reden wir uns ein bisschen so die Münder wund, indem wir nochmal darüber eingehen können, ach, die armen Unternehmen, was ist denn mit denen?
Ja, und die armen Unternehmen, die äußern sich ja aber eben auch. Der Chef des Arbeitgeberverbandes der Metall- und Elektroindustrie, Wolf, der wäre ja, mit dieser Antwort nicht zufrieden. Der lehnt die Übergewinnsteuer ab, haben Sie ja auch gerade schon gesagt. Der sagt ganz konkret, eine Sonderkonjunktur zu besteuern, halte ich für falsch. Muss man eben doch auch an die Industrie denken?
Ja, also ich glaube, man muss da auch ein bisschen auch über das Wort eingehen, Übergewinn. Was bedeutet das denn? Ja, es handelt sich ja hier nicht um, wie schon bereits Frau Lang gesagt hat, um hier kluge Investitionsentscheidungen, das eben zu dieser Sonderkonjunktur geführt hat. Es sind Kriegsgewinne, es sind Zufallsgewinne. Also das heißt, es handelt jetzt nicht irgendwie, ach, sie haben jetzt hier irgendwelche neuen Raffinerien oder so aufgemacht oder eine neue Technologie, die dazu führt, dass sie viel effizienter sind, viel effektiver sind. Es handelt sich hier um Gewinne, die nicht auf wirtschaftlichen Gründen basieren. Das heißt, natürlich muss man erstmal das erkennbar machen, ja, dass es sich bei ihren Gewinnen hier darum immer genau darum handelt. Man muss das gesamte Jahr natürlich betrachten, um dann abschließend zu eruieren, ob und inwiefern eben ein Übergewinn stattgefunden hat. Aber wenn wir uns ein bisschen die Bilanzen angucken von diesen Unternehmen, dann also 50-prozentige also wirklich Zugewinne, ja, Übergewinne, die sie da gemacht haben, Ich glaube, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin würde sagen, das hätten wir uns im Leben nicht erträumt.
Ich entschuldige mich schon mal vorab, dass ich jetzt schon wieder mit Bundesfinanzminister Christian Lindner komme. Aber Sie haben gerade eben ja diesen Begriff auch so schön auseinandergenommen mit diesem, was sind denn Übergewinne? Christian Lindner würde sagen, das Steuerrecht kennt keine Untergewinne, kennt auch keine Übergewinne, sondern eben nur Gewinne.
Definitiv. Und ich finde auch, dass wir, also wir besteuern ja auch hohe Gewinne, ja. Aber das ist hier nochmal eine Zusatzbesteuerung hier genau zu diesen Zeiten, in denen eben solche Gewinne einfach, ja, über, wie sagt man, außerordentlich sind.
Ja, und der Hintergrund der Übergewinnsteuer, haben Sie selber ja auch schon angesprochen, ist eben die Frage, wo kommt Geld her, das Bürgerinnen und Bürger entlasten kann, zum Beispiel von den steigenden Heizkosten. Es gibt heute einen gemeinsamen Appell, der wurde veröffentlicht mit vielen Erstunterzeichnerinnen und Erstunterzeichnern. Da sind Wohlfahrtsverbände dabei, Gewerkschaften, Kirche, Wissenschaft und Kultur, und der heißt Für Solidarität und Zusammenhalt jetzt. Der ist eben, wie gesagt, heute rausgekommen, und es geht darum, dass die Starken unter uns mehr Lasten tragen können sollen als die Schwächeren und das ganz konkret auch passieren soll. Kann man unterschreiben? Würden Sie da unterschreiben, Frau Jaff?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich würde auch gerne einfach noch einmal auf die Statistiken der Bundesregierung selbst noch mal eingehen. Ja? Laut dem Paritätischen Armutsbericht von 2022 hat eben die Armut in Deutschland mit einer Armutsquote von 16,6% einen traurigen neuen Höchststand erreicht. Ja, das sind 13,8 Millionen Menschen, die hierzulande derzeit eigentlich zu den ärmeren Menschen gerechnet werden. Das sind 600.000 mehr Menschen als vor der Pandemie. Und wenn wir dann nochmal dazu rechnen, was jetzt die Inflation mit uns macht, was diese gesamte unglaubliche Unsicherheitssituation hier mit uns allen macht, da bin ich auf jeden Fall dabei, dass wir, die es sich leisten können, für die, die es sich nicht leisten können, sorgen müssen.
Müssen Sie doch mal der FDP dann erklären. Schamklapp hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und Frau Jaff, Sie haben uns eine Schlagzeile aus der heutigen Ausgabe mitgebracht, die lautet: Botswana is almost done with AIDS. Also Botswana hat AIDS fast hinter sich gebracht. Die hat Sie besonders gefreut, deswegen haben Sie die uns mitgebracht. Teilen Sie Ihre Freude mit uns.
Ja, also jeder muss sich eigentlich über diese Nachricht freuen, denn Botswana und AIDS haben eine sehr, sehr lange und sehr traurige Geschichte. Es ist die größte Herausforderung des Landes. Weil nämlich das Land hat eine der höchsten HIV-Infektionsraten weltweit. Stand 2016 waren 22% der Erwachsenen zwischen 15 und 49 Jahren HIV-positiv. Und jetzt geht die Strategie der Regierung endlich auf und das Land macht unglaubliche Fortschritte, was eben, also im Kampf gegen AIDS. Und das ist unglaublich toll. Das ist nicht in jedem Land so. Tatsächlich ist es so, dass laut einer neuen Studie der Vereinten Nationen, dass der Kampf gegen HIV und AIDS weltweit eigentlich ins Stocken geraten sei. Und dass jetzt der Botswana hier in eine andere Richtung geht, das freut mich natürlich.
Ja, und diese Schlagzeile, dass eben dieser Kampf ins Stocken geraten wurde, unter anderem auch wegen der Corona-Pandemie, ist auch jetzt im Rahmen einer Veranstaltung ziemlich groß geworden, die gerade stattfindet. Seit dem Wochenende läuft die AIDS-Konferenz in Montreal. Die geht noch bis morgen. Da hat unter anderem auch der US-Immunologe Fauci eine Rede gehalten. AIDS wird ja eben auch als vergessene Epidemie bezeichnet. Was hat denn Botswana anders gemacht als andere Länder? Also haben die das irgendwie hingekriegt, Corona und die AIDS-Epidemie gleichzeitig zu handeln, oder wie funktioniert das, dass die Zahlen da eben nicht weiter steigen?
Ja, was Sie gemacht haben, ist ganz eindeutig schon vorher anzufangen. Nicht nur jetzt wegen während der Pandemie an ihre ersten Schritte zu machen. Botswana macht das schon sehr, sehr, seit sehr vielen Jahren, schafft die richtigen Bedingungen dafür, dass eben dieser Kampf heute dasteht, wo er dasteht. Und wenn ich es mal vielleicht ein bisschen zusammenfassen kann, ist es einfach, dass die Regierung in Botswana dieses Problem natürlich sehr eingesehen hat, dass er anerkannt hat, auf jeden Fall sehr viel Geld hinein investiert hat in die Lösungsfindung und dann natürlich auch die Entscheidung getroffen, dass sozusagen selbst testen, so dass Menschen sich zu jeder Zeit kostenlos irgendwo testen können, dass das etwas ist, was jeder machen kann. Und es eine politische es wurde auch sich um eine politische Umgebung gekümmert, das natürlich auch dazu führt, dass viel mehr Menschen natürlich auch auf sich Acht geben, auf andere Acht geben. Ja, 2019 zum Beispiel hat die Regierung eben auch homosexuelle Beziehungen dekriminalisiert. Das natürlich höchstwahrscheinlich dafür gesorgt hat, dass viel, viel mehr Menschen, die HIV-positiv sind, sich dann erst getraut haben, sich darum zu kümmern, sich pflegen zu lassen.
Verstehe. Und wie kommen Sie auf diese Nachrichten in Ihrem Newsletter? Also wenn Sie sich jetzt hinsetzen und planen, scrollen Sie dann durch unglaublich viele und sagen, gut, das Thema AIDS ist tatsächlich so ein bisschen vergessen, das muss ich jetzt mal wieder aufgreifen? Oder wie sind Sie jetzt auf diesen Fall Botswana gekommen?
Tatsächlich geht es in meinem Newsletter darum, dass so wir diese kleinen Lücken in unserer Medienlandschaft in Deutschland, dass ich sie genau dahin gucke, wo wir nicht so oft darüber reden, nämlich eben Asien, Afrika und Lateinamerika. Das heißt, was wir heute ja machen, ist sehr viel über die Nachrichten hier in Deutschland zu sprechen oder vor allem auch hier in Europa zu sprechen. Das machen wir sehr oft in deutschen Medien. Und was ich mir aber als eigene Aufgabe gestellt habe, ist, dass ich genau nicht dahin gucke, sondern mich darüber beschäftige, so okay, ich habe jetzt viel über diese Situation in Europa gelesen, in Deutschland gelesen, aber was passiert denn eigentlich auf der ganzen Welt? Was sind denn noch so ganz große, Verzeihung, was sind so ganz große Nachrichten, die wir vielleicht verpasst haben, aber die unglaublich, also unglaublich wichtig sind, auch einfach für das globale Zusammengefüge, für uns. Und da kommen dann solche Nachrichten dann her und dann denke ich mir so, ja natürlich, AIDS, das ist fast schon, also wie Fauci auch schon sagt, die vergessene Epidemie eigentlich, fast schon so viele Menschen, die noch jährlich daran erkranken. Ich habe letztens gelesen, erst weltweit 38 Millionen Menschen, also inklusive 2 Millionen Kinder, die eben 2020 noch mit dem HIV-Virus leben müssen und die eben auch und in dem Jahr auch 600.000 Menschen, die von wegen AIDS gestorben sind. Deswegen ist es immer so ein unglaublich wichtiges Thema für mich, weil wir haben ja im Zuge von Corona ja auch gemerkt, wie unglaublich wichtig es ist, dass wir hier einen Impfstoff gegen ein Virus hatten, das auf einmal, ne, also dass wir mehrere wirksame Impfstoffe sogar hatten gegen ein neues Virus, ja. Und es ist gar nicht hoch genug zu bewerten, denn die Dimension dieses Erfolges der Forschung wird in etwa deutlich, wenn man die Krankheit AIDS betrachtet, denn seit rund 40 Jahren erkranken Menschen an dieser Immunschwäche und bis heute gibt es keinen Impfstoff. Aber daran arbeitet ja Dr. Fauci.
Das stimmt, sehr lange sogar schon, habe ich in der Recherche für die Sendung erfahren.
Ja, tatsächlich. Und da kommt er wahrscheinlich, also er ist da ziemlich positiv gestimmt, was eine neue Forschung angeht. Und vielleicht haben wir da in ein paar Monaten, vielleicht schon im nächsten Jahr, ein ganz gutes Ergebnis für seine erste klinische Studie, wo er guckt, mal schauen, wie das so mit freiwilligen Probanden seinen Impfstoff gegen HIV zu testen. Also bisher ist er ganz positiv gestimmt.
Shamjaff veröffentlicht einmal die Woche den Newsletter What Happened Last Week. Und da gibt es auch manchmal konstruktive Lösungsansätze zu lesen. Heute zum Beispiel über den Fall Botswana oder das Land Botswana, das AIDS fast besiegt hat und auf einem ziemlich guten Weg ist, die Epidemie nicht mehr hochkommen zu lassen, würde ich sagen. Shamjaff ist mein Gast heute Mittag. Sie ist Journalistin und Newslettermacherin. Und wir sprechen jetzt über einen Fall, der für viel Bestürzung gesorgt hat. Es geht um die österreichische Ärztin Lisa Maria Kellermeier. Sie hat sich während der Corona-Pandemie sehr fürs Impfen eingesetzt, sehr für Corona-Infizierte eingesetzt und sie ist dafür im Netz und auch persönlich in ihrer Praxis massiv angefeindet worden. Am Freitag ist sie tot aufgefunden worden und die Staatsanwaltschaft in Österreich hat bestätigt, dass sie sich das Leben genommen hat. Vorab ist wichtig zu sagen, wenn Sie sich mit dem Thema Suizid oder Tod nicht wohlfühlen, dann sprechen Sie mit anderen drüber oder wenden Sie sich zum Beispiel an die Telefonseelsorge. Die Nummern finden Sie im Internet unter telefonseelsorge.de. Viele österreichische Politikerinnen und Politiker äußern sich bestürzt über den Tod von Kellermeier. Heute Abend gibt es eine Gedenkveranstaltung für sie in Wien. Shamjaff, das sind ja sehr, sehr viele Informationen, die da kommen, die nach wie vor auch veröffentlicht werden über den Umgang mit Kellermeier, über eben diese Bedrohungen, denen sie ausgesetzt war. Wie geht's Ihnen denn mit diesen Nachrichten?
Das war eine unglaublich tragische Nachricht, als ich die gelesen habe. Ich habe einige Sachen, auch Tweets, auch meine Timeline immer von ihr gesehen gehabt, von Frau Kellermeier. Und es hat mich schon ziemlich bestürzt, die Nachricht, muss ich schon sagen.
Da ging uns auch so. Und es war ja so, dass die Ärztin wiederholt um Hilfe und Schutz gebeten hatte, auch im Vorfeld. Sie hatte sogar einen Wachschutz für die Praxis auf eigene Kosten bezahlt, weil sie eben immer wieder Drohungen bekommen hat. Und sie hat aber trotzdem weiter in den sozialen Netzwerken auch darüber informiert, was sie macht, was sie bewegt und auch welchen Drohungen sie ausgesetzt ist. Und wir haben heute in der Redaktionssitzung lang darüber diskutiert, welchen Zugang zum Thema wir wählen. Und wir haben entschieden, darüber zu sprechen, welche Konsequenzen solche Fälle für das Nachdenken über eine eigene Online-Präsenz haben können. Also Frau Jaff, wäre dann, wenn man diesen Fall weiterdenkt, nicht die Konsequenz zu sagen, wenn da so viel Hass kommt, der eben auch im echten Leben Konsequenzen haben kann, der Ton in den sozialen Medien so vergiftet ist, ist dann nicht besser, von Twitter wegzubleiben zum Beispiel?
Ja, das ist immer die Frage. Ja. Kann man überhaupt noch am Diskurs online teilnehmen? Ich glaube, dass das Gefahrenpotenzial von Online-Hass und Hasskriminalität überhaupt online, dass es unglaublich, also maßgeblich unterschätzt worden ist. Auch so, vor allem bei Frau Kellermeier, aber auch bei so vielen anderen Menschen, die ich auch persönlich mitunter kenne. Und ich glaube, dass wenn man nicht dagegen rigoros vorgeht, dass eben nuanciertere Meinungen langfristig aus dem Meinungsspektrum online verschwinden werden. Denn die größten, die lautesten Meinungen online sind ja meistens immer die, die von unseren größten Emotionen geprägt sind, nämlich von Angst oder von, ja, manchmal auch Hass, ja. Und wenn dann die nuancierteren Meinungen langfristig verschwinden, weil sich Menschen aus Sicherheitsgründen selbst zensieren wollen, dann wird der Debattenbeitrag zu einer Sache eines Privilegs oder sogar zum Risiko. Und das hat wirklich schwerwiegende Konsequenzen für unsere Debattenkultur.
Wie gehen Sie denn selbst damit um? Sie haben zum Beispiel jetzt, wenn wir Twitter rausgreifen, da über 18.000 Follower, relativ viel. Wie gehen Sie denn selber damit um, wenn da Drohungen kommen, wenn da Trolle unter Ihren Tweets kommentieren? Setzen Sie sich dem aus?
Ich habe die Entscheidung getroffen, dass sobald ein Beitrag von mir viral geht, also es heißt, wenn der außerhalb meiner eigenen kleinen Bubble austritt, dass ich dann ganz genau beobachte, welche Menschen auf einmal dazukommen, wer diesen Tweet weiter mit irgendwelchen anderen Menschen teilt, unter welchem Framing das geteilt wird. Und sobald ich sehe, da häufen sich gerade Menschen aus der rechten Ecke oder da häufen sich Menschen mit so gewaltbereiten Statements, dann lösche ich den Tweet. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schade, wenn es ein Tweet ist, ein Debattenbeitrag ist, der meine Meinung widerspiegelt und ich mich dazu entscheide, den zu löschen, weil ich Angst habe, dass daraus eine Dynamik sich entwickelt, über die ich dann später keine Kontrolle haben werde. Und weil ich auch ehrlich gesagt schon so viele Probleme erkenne, was die Bekämpfung dieser Hasskriminalität angeht, ja, es fehlt einfach eine Anerkennung dieses Problems. Es sind längst keine ImpfgegnerInnen oder Corona-LeugnerInnen mehr, die sich da online bei Frau Kellermeier zusammengetan haben. Es sollte uns eigentlich klar gewesen sein, mit wem wir es hier zu tun haben, ja, und dass wir da nicht effizienter gegen Hasskriminalität vorgegangen sind, dass sie sich nicht so wohl gefühlt hat, beziehungsweise dass sie gar nicht ernst genommen wurde. Ihr wurde ja gesagt, sie solle sich ja eigentlich zurücknehmen aus der Debatte online. Sie soll ja nicht so laut sein. Das ist doch nicht die Lösung.
Ja, und sie selber hat sich ja eben auch nicht aus der Online-Präsenz zurückgezogen, weil sie dort unter anderem eben auch Hilfe gesucht hat. Also sie wollte damit auch klar machen mit ihrer Präsenz, was genau passiert mir hier gerade. Und dafür braucht man das Internet natürlich. Und sie hat das so erzählt, als sie eben noch da war.
Der Sprecher der Polizei, Herr Furtner, hat in der Öffentlichkeit das gesagt, was mir von den Polizeibehörden schon die letzten 7 Monate immer wieder vermittelt wurde. Zum einen, ich würde dramatisieren. Um das zu entkräften, habe ich eben die Volltexte auch der Drohungen veröffentlicht, um auch klarzumachen, wie schlimm es ist.
Ja, und da stellt sich mir die Frage, da sind wir ja an so einem Paradox angekommen. Entweder man zieht sich zurück oder man hat zum Beispiel auch die Strategie, die Sie haben, um eben auf die eigene seelische Gesundheit aufzupassen. Oder man sagt eben, okay, das Internet ist Teil dieser Welt und eigentlich müssen nicht wir uns an das Internet oder die Hater im Internet anpassen, sondern vielleicht müssten sich die Strukturen anpassen. Also was müssten denn für Sie Konsequenzen sein, damit in Zukunft ganz klar ist, wer ist da verantwortlich, wer kann schützen? Sowas passiert vielleicht dann auch hoffentlich nicht mehr.
Ja, definitiv. Also ich glaube, die Konsequenz muss sein, dass man das überhaupt anerkennt. Ja, also ich meine, Hass läuft online wie offline ab. Ja, also nach einem bestimmten Muster. Man fängt an zu kategorisieren, zu stereotypisieren. Man baut Vorurteile auf. Man fängt an zu diskriminieren und dann dehumanisiert man diese Menschen, man entmenschlicht diese Personengruppen, gegen die man dann hetzt. Und dieses Muster ist vor allem online eben super problematisch. Hier posten viele anonym und trauen sich auch deshalb, offen zu hetzen. Dazu kommt Mimik, Gestik, Körperhaltung des Gegenübers. Die sind im Netz nicht zu erkennen. Das heißt, man erkennt nicht, wie der Gegenüber das findet, was über ihn geschrieben wird. Und diese fehlende Resonanz kann eben natürlich dann hemmungsloser machen. Es gibt ja auch die Idee von einer virtuellen Polizeiwache, die ich persönlich sehr spannend finde, also bei der Betroffene strafrechtlich relevante Delikte direkt online mit einem Klick anzeigen können. Und ich glaube, wenn wir irgendwann dahin gehen können, dass eben Hasskriminalität online genauso wie offline behandelt wird, dass da viel rigoroser darauf geachtet wird, dass wenn jemand zum Beispiel mal einen Tweet absetzt, dass das nicht nur als dieses, ja, da hat jemand mal im Netz, im Internet etwas verbreitet, das ist doch nicht so weiter schlimm, dass man erkennt, dass daraus auch eben Gewalt folgen kann. Ich glaube, dann sind wir schon mal einen großen Schritt weiter. Aber da sind wir noch nicht.
Wie viel Verantwortung liegt denn aus Ihrer Sicht bei den Plattformen selbst, also zum Beispiel bei Twitter oder Facebook?
Eine sehr, sehr große Verantwortung. Wir haben ja gesehen, wie lange es gedauert hat, wenn ein Präsident sogar gewaltbereit ist oder beziehungsweise gewaltschürende Tweets absetzt, wie lange es gedauert hat, dass man diesen Account eben einschränkt oder sogar ganz von der Plattform entfernt. Und es gibt aber auch noch andere PräsidentInnen, andere Führungspersonen, die auf diesen Plattformen eben sehr viel Gewalt schüren, sehr viel Hass schüren. Und dass diese Technologieplattformen nicht nur Technologieplattformen sind, sondern sie sind auch eben, redaktionell haben sie eine Verantwortung, sie haben eine Verantwortung gesamtgesellschaftlich. Da muss noch sehr viel passieren.
Nach dem EM-Finale in Wembley am Abend sind ziemlich viele Tränen geflossen auf deutscher Seite. Und ich muss zugeben, ich war selber auch ziemlich enttäuscht, dass Deutschland verloren hat. War ein sehenswertes Spiel. Die Britinnen, die ja auch Lionesses genannt werden, die sind nach dem Spiel singend in eine Pressekonferenz gestürmt. Ja, und man hört da die Reporterinnen auch lachen. Ich musste auch ziemlich lachen, als ich das Video dazu gesehen habe. Die haben da nämlich auf dem Tisch getanzt und haben es richtig knallen lassen. Shamjaf, ist der Fußball jetzt endlich auch in der ansatzweisen Gleichberechtigung angekommen?
Gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind jetzt am Anfang. Ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit meinem Papa gehabt, denn er hat gestern das Spiel verfolgt, aber nicht wirklich so ganz, sondern so ein bisschen hier mal da, 5 Minuten reingeguckt. Und wir waren ja unterwegs in Bottenstein, aber trotzdem hat er da reingeschaut gehabt. Wäre es ein Männerspiel gewesen, dann wäre er wahrscheinlich zu Hause geblieben. Aber es war ja in Anführungsstrichen nur das Frauenspiel. Aber trotzdem hat er da reingeschaut. Und das war das erste Mal, dass ich meinen Vater gesehen hatte, wie er ein Frauenfußballspiel guckt. Also wir haben da einen kleinen Schritt vorwärts gemacht, aber sind noch sehr am Anfang, glaube ich.
Und ich würde da noch dazulegen, die Fußballzeitschrift Kicker, die hat das allererste Mal Frauen auf dem Cover. Da sieht man die Schlagzeile Sprung ins Traumfinale und man sieht die deutsche Spielerin Alexandra Popp, wie sie gerade eben in der Luft ist, mitten im Spiel. Also vielleicht ein kleiner Schritt. Ich habe aber vorher natürlich, wir sprachen ja gerade über die sozialen Netzwerke, ihren Twitter-Feed gecheckt und sie haben sich kurz vor der Sendung aufgeregt über eine Formulierung in einem Artikel auf Zeit Online. Da wird, das ist ein Kommentar zum Spiel oder ein Artikel zum Spiel und da auch zur Euphorie, die jetzt eben der Fußball der Frauen ausgelöst hat. Und da schreibt der Autor, der Aufschwung hat einen einfachen Grund, die gestiegene sportliche Qualität. In diesem Turnier sah man, wie die stärksten Fußballnationen einen klaren Stil ausgeprägt haben. Es ist jeweils der, den man vom Männerfußball kennt. Logisch. Was ärgert Sie daran?
Ich würde sagen, geht noch. Gestiegene sportliche Qualität. Hat man denn dann vorher den Kinderfußball gespielt oder wie? Also es ärgert mich natürlich schon sehr, weil das war genau auch das Argument, das auch mein Vater gehabt hat am Telefon. Er meinte so, ja, ich habe mir das angeschaut, weil alle meine Freunde gesagt haben, der Fußball, der ist dieses Jahr sehr gut. Und da frage ich mich selber, wieso war er denn die letzten Jahre nicht so gut? Oder hat es vielleicht eher damit zu tun, dass man aus frauenfeindlichen Gründen sich dazu entschieden hat, dieses Spiel dann vielleicht eher nicht anzugucken oder sich da nicht damit zu beschäftigen? Und auf meine Frage, ob er denn irgendeinen Namen der Fußballspielerinnen kennen würde, hat er das natürlich auch verneint. Er kennt eigentlich noch niemanden. Aber nächstes Jahr würde es ihn freuen, wenn es ein Public Viewing gäbe, dann könnten wir ja gemeinsam.
Es gab wohl ein paar, aber nicht so viele. Also zum Beispiel in den Heimatorten der Fußballspielerinnen wohl, habe ich gelesen und gehört. Aber Sie sprechen dann natürlich einen Punkt an, der da mitschwingt. Die Sorge ist ja so ein bisschen, das ist jetzt so ein Leuchtturmbeispiel, vielleicht vergleichbar mit einer Frau im Vorstand oder einer Frau als Kanzlerin. Da fragen dann viele, wieso, die haben es doch auch geschafft, wo ist denn das Problem? Und wenn diese Euphorie, die wir haben, ich feiere die selber total, aber natürlich verstellt die trotzdem den Blick darauf, dass die Strukturen immer noch nicht so sind, wie sie wären, wenn es Gleichberechtigung gäbe.
Total. Ich hatte auch nochmal geguckt, wie denn überhaupt andere Medien darüber geschrieben haben. Und zum Beispiel jetzt auf sport1.de, da gab es dann einen Kommentar vom Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk. Und er hatte eben 5 konkrete Vorschläge, wie dann zum Beispiel Frauen- und Mädchenfußball in Deutschland wachsen könnte. Ja? Und dann einer Vorschläge war, stoppt die Feministinnen, die euch ständig unter Schutz stellen wollen, wer das Geschlecht in den Mittelpunkt drückt und nicht die sportliche Leistung, begeht Diskriminierung. Und da muss ich ehrlich sagen, wow, da sind wir noch echt am Anfang.
Ja, heute in unserer Redaktionssitzung fiel der Satz, irgendwie führen wir diese Diskussion jetzt alle 20 Jahre zu spät. Fand ich ganz eindrücklich.
Ja, zum Abschluss, dem würde ich zustimmen.
Zum Abschluss noch eine Bemerkung. In der Frauenbundesliga sind im Schnitt immer so 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu Spielen gegangen. Da muss ich jetzt noch zeigen, ob eben der Hype um die Fußball-EM der Frauen da auch was dran ändert. Ich habe tatsächlich mal überlegt, für Berlin ins Stadion zu gehen. Kommen Sie mit, Shamjaf?
Ja, sehr gerne. Wann?
Ich suche was raus. Ich melde mich. Und Sie können ja auch, wo auch immer Sie zuhören, mal überlegen, ob Sie mal in ein Stadion gehen, wo ein Frauenfußballspiel stattfindet.